Funktioniert, okay. Guten Morgen. Heute ein neues Thema. Olivier hat mich gebeten, ich frage immer Oliver, wo er euch predigen soll, weil er kennt die Gemeinde am besten und kann auch sagen, wo hier er Hilfe braucht. Und so habe ich jetzt eine neue Serie angefangen. Ruth ist letztes Mal abgeschlossen gewesen und jetzt beginnt eine neue Serie über das Leben von Paulus. Wir werden uns heute mal ganz vorsichtig Paulus annähern, bevor wir am nächsten Mal dann mehr ins Detail gehen, auf sein Leben eingehen, erstmal seinen Hintergrund verstehen, dass er was besonders ist an seinem Hintergrund und verstehen, was ihn zu dem gemacht hat, der er ist. Paulus wurde ungefähr im Jahr 5 nach unserer Zeitrechnung in Tarsus, in der Landschaft Sizilien im Südosten Kleinasiens geboren. Das ist heute Türkei. Die Türken wohnten damals aber noch nicht da. Die Türken, die waren erst, kamen erst sehr viel später, die waren damals noch in Zentralasien. Das war eine griechisch bewohnte Gegend und gehörte zum alten griechischen Reich, ist dann römische Provinz geworden. Und Tarsus war eine römische Stadt und Paulus wurde, wie gesagt, dort geboren. Das ist im Jahr 505 nach unserer Zeitrechnung, nach unserer Zeitrechnung, genau. Als Jahr seines Todes wurde das Jahr 64 nach unserer Zeitrechnung angenommen. Gesichert ist das nicht. Seine Eltern waren gläubige Juden, das hat er selber auch beschrieben, aus dem Stamm Benjamin und hielten sich zur Richtung der Pharisäer. So wurde auch Paulus ein eifriger Pharisäer und Rabbinerschüler. Von seinen Eltern erbte er das römische Bürgerrecht. Er war also ein Römer. Und deshalb hatte er auch zwei Namen. Sein hebräischer Name war Shaul. Shaul, romanisiert und mit einem US am Ende, klingt dann wie Saulus. Paulus war sein römischer Name. Während Shaul bedeutet von Gott erbeten, oder von, ja, ungefähr, und sein Name Paulus eigentlich die Bedeutung mehr der Kleine. Also zwei andere Bedeutungen, zwei verschiedene, grundsätzlich andere Namen. Ab Apostelgeschichte 13, Vers 9, darauf werde ich dann in einer der nächsten Lektionen da mal eingehen, wird Saulus ausschließlich Paulus genannt. Das nette zum Sprichwort gewordene Geschichte, wonach sich eine hässliche Raupe in einen Schmetterling, in einen wunderbaren Schmetterling verwandelte, so auch Saulus zum Paulus wurde, entbehrt jeder Grundlage. Also Saulus ist nicht zum Paulus geworden, sondern Saulus und Paulus waren immer die gleiche Person. Das habe ich verändert, aber da ist nicht ein Saulus zum Paulus geworden. Paulus ist Autor von 13 an verschiedene Gemeinden gerichteten und an verschiedene Einzelpersonen gerichtete Briefe des Neuen Testamentes. Er hat ganz wesentlich die Lehre für eine Gemeinde und die Lehre der Rechtfertigung geprägt. Und in den meisten dieser Briefe stellt er sich als von Gott berufener Apostel vor. Die neue Predigtserie über Paulus hat das Ziel, nur aus der Bibel das Leben dieses Apostels herauszuarbeiten. Es gibt da sehr schöne, viele katholische Filme, viele mystische Geschichten und auch in der Theologie gibt es verschiedene Schriften, wie man Paulus einordnet, dass Paulus, das haben wir hier gehört von Theologiestudenten, gar keine Person war, sondern eine Schule war, gibt es so verschiedene Sachen, also auf die Sachen gehe ich gar nicht groß ein, ja? Sondern ich will nur einfach in der Bibel herausarbeiten, was man über Paulus findet und da findet man eine ganze Menge, speziell auch in seinen Briefen. Ich verzichte daher weitgehend auf außerbiblische Quellen. Nicht immer kann man das, aber weitgehend versuche ich das. Stattdessen verwende ich die Apostelgeschichte und die Briefe, die Paulus selber schrieb, als Informationsquellen zur Beschreibung des Lebens und der Person des Apostel Paulus. Heute allerdings noch nicht. Eine wichtige Quelle ist der Text der Apostelgeschichte von Lukas. Er beschreibt sehr ausführlich das Leben und das Wirken des Paulus. Das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte sind an einen gewissen Herrn Theophilus adressiert. Nicht in Lukas 1 bis 3 lesen wir, da es nun schon viele unternommen haben, einen Bericht von den Ereignissen zu verfassen, die sich unter uns zugetragen haben, wie sie uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, so hat es auch mir gut erschienen, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin, dir, hochedler Theophilus, der Reihe nach zu schreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Hochedler Theophilus ist nicht unbedingt eine übliche Ansprache in der Gemeinde Jesu, aber es muss also eine bestimmte höhergestellte Persönlichkeit sein. Und wenn wir dann weiterlesen, Apostelgeschichte 1, Vers 1, das ist der gleiche Autor, Lukas, da sehen wir, wie er den Bericht eigentlich fortsetzt. Den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und auch zu lehren, bis zu dem Tag, da er in den Himmel aufgenommen wurde und so weiter. Auch wieder Theophilus, der Adressat. Wer war dieser Theophilus? War er ein Christ der ersten Generation? Keine Ahnung. Wo lebte er? Welche Nationalität gehörte er an? Also Theophilus, da steckt was Griechisches drin und dann die römische Endung. In der Bibel findet man dort an zwei Stellen seinen Namen, nämlich nur in Lukas 1 und Apostelgeschichte 1, sonst nirgends. Auch die meisten Kommentare schweigen sich über diesen Namen aus. Heißt Gottlieb eigentlich nicht? Theophilus, Gottlieb, eingedeutscht. Dabei sind Namen eigentlich in der Bibel sehr wichtig. Und ich vermute, dass dieser Mann gläubig geworden ist, aber doch eine höher gestellte Persönlichkeit ist, weshalb in Lukas Evangelium die Anrede da als hochedler Theophilus. Ich habe eine Vermutung, um wen es sich bei Theophilus handelt. Diese Vermutung stützt sich auf Apostelgeschichte 28. Da steht in Vers 16, da wir aber nach Rom kamen, wurde dem Paulus erlaubt, mit den Soldaten, der ihn bewachte, für sich zu bleiben. Also er musste nicht ins Gefängnis. Er konnte mit den Soldaten, an dem er angekettet war, alleine in einer von ihm selbst gemieteten Wohnung leben. Und dann 28 bis 31, so sei euch nun kund, dass dieses Heil Gott den Nationen gesandt ist, sie werden auch hören. Und als er dies gesagt hatte, gingen die Juden weg und hatten viel Wortwechsel miteinander. Er aber blieb 2 Jahre lang in seiner eigenen Mietwohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen. Er predigte das Reich Gottes und lehrte die Dinge, die den Herrn Jesus Christus betreffen, mit aller Freimütigkeit ungehindert. Es gäbe also Hinderungsgründe, dass er es nicht tun könnte. Das heißt, er war nicht in Freiheit. Und deswegen nehme ich an, Paulus kam als Gefangener des Kaisers in Rom. Er war bis zum Ende der Apostelgeschichte ein Gefangener. Da Lukas über das ganze Leben von Jesus und die Entstehung der Gemeinde Jesu sehr detailliert chronologisch berichtet hat, nehme ich an, dass es sich bei Theophilus um den Rechtsanwalt handeln könnte, der Paulus vor dem Gericht des Kaisers vertrat und ihm beistand. Und dass er natürlich dabei auf dem Weg da gläubig geworden ist. Kommen wir zu den historischen Hintergründen des Lebens von Paulus. Jeder Mensch ist geprägt von seiner Geschichte, jeder Mensch ist Kind seiner Zeit. So auch Paulus. Nun, Paulus war noch nicht 30 Jahre alt, als Jesus Christus gekreuzigt wurde. Ob er davon was mitbekommen hat, wissen wir nicht. Kann sein, dass er gar nicht in der Zeit in Rom war, sondern in Tarsus. Er lebte in der messianischen Zeit. Ich sage bewusst nicht einer messianischen Zeit, sondern der messianischen Zeit. Weil es gab den berühmten Hinweis aus dem Buch Daniel, dass der Messias ungefähr in dieser Zeit kommen sollte und getötet werden würde und keine Hilfe finden würde. Schauen wir in Daniel 9, mal die Verse 20 bis 26 an. Daniel 9, 20 bis 26. Ich lese immer ganz gerne im Zusammenhang. Deswegen kann ich nicht auf eine Seite einstellen, ich muss den ganzen Zusammenhang bringen. Während ich noch redete und betete um meine Sünde, also Daniel 9, 20. Während ich noch redete um meine Sünde und die Sünden meines Volkes Israel bekannte und mein Flehen für den heiligen Berg meines Gottes vor dem Herrn, meinem Gott, hinlegte und während ich noch redete im Gebet, da zur Zeit des Abendopfer rührte mich der Mann Gabriel an, den ich am Anfang im Gericht gesehen hatte, als ich ganz ermattet war. Und er wusste Bescheid, redete mit mir und sagte, Daniel, ich bin jetzt ausgegangen, um dich Verständnis zu lehren. Am Anfang deines Flehens ist ein Wort ausgegangen und ich bin gekommen, es dir mitzuteilen, denn du bist ein Vielgeliebter. So achte nun auf das Wort und verstehe die Erscheinung. 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um das Verbrechen zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Schuld zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Gesicht und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. So sollst du denn erkennen und verstehen, von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu einem Gesalbten eines Fürsten sind es 7 Wochen. Und 62 Wochen lang werden Platz und Stadtgraben wiederhergestellt und gebaut sein, und zwar in Bedrängnis. Im Bedrängnis der Zeiten. Und nach den 62 Wochen, also insgesamt 69 Wochen, wird ein Gesalbter ausgerottet werden und keine Hilfe finden. Danach, und das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören, und sein Ende wird Überflutung sein, bis zum Ende ist Krieg, fest beschlossen, Verwüstung. Hier sehe ich also das Römische Reich, was hier ist, auch den römischen Kaiser, der Jerusalem zerstört hat. Und stark machen wird er einen Bund der vielen. Das ist eine Sache, die später kommt, die ich jetzt mal ausklammere. Wenn man also diese Zeit von dem Aufbaubefehl, Jerusalem wieder aufzubauen, das war ungefähr 445 vor unserer Zeitrechnung, mal nachrechnet, ich kann es dann nachher gerne mit euch mal machen, wenn ihr das daran interessiert seid, ich habe das schon mal in der Serie über Daniel ausführlicher gemacht, dann kann man genau nachrechnen, wann der Messias ungefähr kommen sollte. Und wenn man das dann mit dem Kalender im jüdischen Zentralrat, der zur Verfügung stellt, mal abgleicht, stellt man fest, dass es nur alle 15 Jahre ungefähr kommt, die Kombination, wo ein Passafest, ein Sederabend und danach ein Shabbat Godol, das heißt ein großer Schabbat, das Passafest unterbricht, kommt nur alle paar Jahre vor. Das heißt, dass an einem Freitag das Passafest geopfert wird, danach ist Pause und danach geht das Passafest weiter. Das kommt nur alle 15 Jahre vor ungefähr. Und nach der Berechnung war dieser Zeitpunkt der 3. April 30 nach dem jüdischen Kalender des Zentralrates der Juden in Deutschland. Kann man also gut dann vergleichen, wenn man das selber nachrecht, kommt man ungefähr auf 1 bis 2 Jahre dazu, sehr nah in die Zeit. Sodass alle Leute wussten, Daniel, wenn man da mal nachrechnet, jetzt muss der Messias kommen. Und keiner wusste erst einmal, wer es war. Man wusste auch schon eine Generation vorher. Man kann das sehen in Matthäus 2. Matthäus 2 sieht man, dass im Grunde auch die Schriftgelehrten und Pharisäer eigentlich schon vorbereitet waren. Lesen wir die Verse 1 bis 6 von Matthäus 2. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihn zu huldigen. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Und er versammelte alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie auch sagten, zu Bethlehem in Judäa, denn so steht es in den Propheten geschrieben. Und du, Bethlehem, Land Judäa, du wirst keineswegs die geringste unter den Fürsten, du bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Auch die Schriftgelehrten und Pharisäer und Priester der Zeit Jesu wussten vermutlich, dass es die Zeit des Messias war, die gekommen war. Das zeigt ihr Erschrecken und ihre Bestürzung, als diese Wissenschaftler aus dem Osten kamen. Und sie wussten auch sehr genau, wo dieser Messias geboren werden würde. Wenn jetzt im Judentum diskutiert wird, der Messias muss ein Sohn Davids sein, und ja, wo soll er geboren werden? In Bethlehem heute? Das ist eine arabische Stadt. Da sind kaum, na gut, gibt es israelische Siedlungen, aber es ist eigentlich eine arabische Stadt. Wer soll jetzt nachweisen können, dass er doch der Sohn der Nachkomme Davids ist, wie es im Propheten steht? Hier sehen wir die Prophezeiung aus Micha 5, Vers 1, dass Bethlehem der Ort sein wird, wo der Messias geboren werden wird. Und die hohen Priester und Schriftgelehrten wussten es und ahnten, dass die Zeit gekommen war. Denn sie waren erschrocken. Wenn sie dachten, ach, ist noch lange hin, wir haben noch 200 Jahre bis zu der Zeit, nach unserer Berechnung, wären sie nicht erschrocken. Ja, das muss man also sehen. Wenn man täglich die Bibel studiert, und das ist im Judentum eigentlich üblich, dann kommt man darauf. Jesus zog danach, also zog dann, als er dann ungefähr 30 war, so steht geschrieben, etwa 3 Jahre durch Judäa, Galiläa und Samaria und lehrte seine Jünger, speziell erstmal seine Jünger und das Volk über Gottes Reich. Während der Zeit heilte er viele Kranke. Blinde wurden sehend, Lahmen konnten gehen und Aussätzige wurden rein. In der Geschichte Israels wurde niemals ein Aussätziger rein. Das ist, nur Miriam ist rein geworden und der General Naaman aus Syrien ist rein geworden. Und sonst alle anderen wurden nicht rein. Und so wurde schon das gewertet, wenn Blinde sehen, Lahme gehen konnten, das ist messianische Prophezeiung, die vorhergesagt wurde, Aussätzige rein werden. Und wenn Blindgeborene wieder sehend werden, dann sind das ein Zeichen, Achtung, der das tut, könnte eventuell der Messias sein. Und wir sehen in Johannes 3 auch, dass Nikodemus sich so in der Weise Jesus annäherte und fragte, könnte es sein, dass du der Messias bist? Keiner kann die Werke tun, die du tust, außer dass Gott mit ihm ist. Und neben seinen Werken, die ganz klar seine messianische Vollmacht belegten, die jeder Jude verstehen konnte, brachte auch Jesus wörtlich oder mündlich seinen Anspruch, der Messias zu sein, durch seine Aussagen zum Ausdruck. Und diese Aussagen waren sehr, sehr eindeutig und führten zu sehr, sehr eindeutigen Reaktionen. Lass uns doch mal zu 2 Aussagen beispielsweise auslesen. Das ist Johannes 8, die Verse 56 bis 59. Da heißt es, Abraham, euer Vater, jubelte. Auch hier, ich schlag auf, muss ich jetzt warten. Johannes 8, 56 bis 59. Da heißt es, Abraham, euer Vater, jubelte, als er meinen Tag kommen sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen. Jesus sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging aus dem Tempel hinaus. Ehe Abraham war, bin ich. Nicht war ich schon da, ich bin eine Wiedergeburt vielleicht, ja, wie im Indien oder sowas. Nein, ehe Abraham war, bin ich. Und sie hoben Steine auf, um auf ihn zu werfen. Eine völlig natürliche, normale Reaktion, bitte. Johannes 10, nachdem er über sich gesagt hat, dass er der gute Hirte ist, der sein Leben für die Schafe lässt, schon eine sehr starke Anmaßung, denn auch der gute Hirte ist ganz klar der Ewige selber, nach Hesekiel 34 und Psalm 23, Johannes 10, 30 bis 33. Ich und der Vater sind eins. Da hoben die Juden wieder Steine auf, um ihn zu steinigen. Jesus aber antwortet ihnen, viele gute Werke habe ich euch von meinem Vater gezeigt. Für welches Werk unter ihnen steinigt ihr euch, mich? Jesus antwortete, nicht wegen der guten Werke steinigen will ich, sondern wegen der Lästerung, weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Sie haben verstanden, was Jesus gesagt hat. Zeugen Jehovas erklären das ganz gerne so, dass Jesus gemeint hat, er ist eigentlich ein bisschen niedriger als der Vater. Vor vorletzten Büchertisch hat mir ein Zeuge Jehovas gesagt, ja, Jehova Gott hat sogar Jesus gefragt, ob er für die Menschen sterben möchte, sein Leben als Loskopfopfer geben möchte. Ich habe dann gesagt, bitte sag mir eine Bibelstelle dazu, dann wäre ich sofort Zeuge Jehovas. Ich warte heute auf die Bibelstelle, die ist nämlich nicht da. Und der Jesus, der Zeuge Jehovas, wäre nicht gekreuzigt worden. Definitiv nicht gekreuzigt worden. Weil er hätte sich ganz deutlich abgesetzt von dem, was Jesus gesagt hat. Und da gibt es da so Hilfsargumente, die man so bringt, ja, wo dann Zeuge Jehovas auch sagen, ja, aber er muss doch als Losopfer bringen, konnte nicht die ganze Wahrheit sagen. Ja, dann wäre Jesus ein Lügner gewesen. Der wäre nicht auferstanden. Also hier ist Jesus so eindeutig. Es ist, lässt keinen Platz zur Interpretation. Er und der Vater sind eins. Er aber war, bin ich. Und das ist das, was das ewige Wesen, der ewige Gott selber für sich beansprucht. Sehr beeindruckend, sehr klar. Nun, obwohl Jesus seinen Anspruch, der Messias zu sein, durch seine Vollmacht in der Lehre und seine außerordentlichen Taten bekräftigte, Er lehrte mit Vollmacht, heißt das. Nicht wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, die in den Spuren der Talmud-Lehrer blieben. Er lehrte selbstständig und man könnte sagen, wie der Gesetzgeber selber. Ja? Glaubten nur wenige Schriftgelehrte und Pharisäer an ihn. Aber es glaubten auch einige an ihn. Ja? Es wird immer, es ist so, ich habe immer ein bisschen Probleme gehabt damit, dass man so schwarz-weiß malt. Es gibt sehr, sehr viele Grauzonen. Sehr viele Priester und Pharisäer sind auch später gläubig geworden. Sie glaubten nicht an ihn, obwohl sie seinen Anspruch kannten, seine Zeichen gesehen haben. Und sie wollten nicht glauben, wenn sie nicht geglaubt haben, obwohl es aufgrund ihrer Kenntnis der Schriften hätten besser wissen müssen. Sie hätten wissen müssen, dass er der Messias ist. Sie hätten mit ihm sprechen können, sie haben ihn auch genug gefragt und sie haben auch geprüft. Die Schriftgelehrten Pharisäer lehnten Jesus aus theologischen Gründen ab. Das ist bis heute so. Jesus kann nicht der Messias sein. Und es gibt ein kleines Problem im Judentum bis heute. Es gibt keine Leiche von Jesus. Und wenn Jesus nicht auferstanden wäre, würden wir auch seinen Namen nicht wissen. Und es ist sehr, sehr interessant, das zu sehen. Das ist ein Problem, was sie auch selber haben. Ja? Im Gespräch mit messianischen Juden habe ich dann mal gehört, dass dass tatsächlich ein Gesprächspartner aus dem Zentralrat der Juden gesagt hat, das genau ist unser Problem. Wir haben die Auferstehung. Und die ist ein Faktum, was man nicht widerlegen kann. Die Schriftgelehrten und Pharisäer lehnten Jesus aus theologischen Gründen ab, denn sie mussten feststellen, dass Jesus sich zwar streng an das Gesetz hielt, aber die mündliche Überlieferung, überlieferten Vorschriften, die sogenannte Mishnah, die Gott parallel mündlich gegeben haben soll, bei jeder Gelegenheit, die sich bot, missachtet. Dazu hatte Jesus auch gute Gründe, diese Mishnah zu missachten. Schauen wir mal ein Beispiel an, was Jesus bringt. Jesus hat das immer wieder angesprochen. In Markus 7, 8 bis 11. Markus 7, 8 bis 11. Da heißt es, da sagt Jesus, ihr gebt das Gebot Gottes preis und haltet die Überlieferung der Menschen fest. Und er sprach zu ihnen, trefflich hebt ihr das Gebot Gottes auf, damit ihr eure Überlieferung haltet. Denn Mose hat gesagt, ehre deinen Vater und deine Mutter. Und wer seine Mutter oder Vater und Mutter flucht, soll des Todes sterben. Übrigens, Vater und Mutter ehren. Im Judentum gibt es, also jüdischen Sicht gibt es zwei Blöcke der Gesetze. Die sind im christlichen Verständnis ein bisschen anders geregelt. Block 1 bis 5, also Gebote 1 bis 5 betreffen die Beziehung Gott und Mensch. Und ab 6 die Beziehung Mensch und Mensch. Das heißt, auch ihr Vater und Mutter ehren ist eine Gott und Mensch betreffende Regelung, die Gott im Gesetz gegeben hat. Und deswegen sehr wichtig. Und ihr aber sagt, wer Vater und Mutter flucht, soll tot sterben. Ihr aber sagt, wenn ein Mensch zum Vater oder zur Mutter spricht, Korban, das ist eine Opfergabe, das sei, was dir von mir zugute kommen wäre, lasst ihr ihn nichts mehr für Vater und Mutter tun, indem ihr das Wort Gottes ungültig macht durch die Überlieferung, die ihr überliefert habt, und Ähnliches dergleichen tut ihr viel. Um das zu verstehen, kurzer Hintergrund. Ein armer Vater, mittellos, kommt auf seinen reichen Sohn zu. Der reiche Sohn sieht ihn von Ferne zulaufen. Und er möchte ihm nicht helfen. Er sagt, Korban, das hört der Vater gar nicht. In dem Augenblick gehört alles, was er hat, Gott. Nur er und Gott darf es benutzen. Da bittet der Vater um Hilfe. Oh, tut mir leid, ich habe gerade Korban gesagt. Ich darf dir nichts geben. Alles gehört Gott und mir. Und so haben sie eben das Gebot außer Kraft gesetzt durch diese Talmud-Regelung, die da ist. Ja, das ist sehr, sehr erschreckend. Und deswegen hat Jesus auch diese Mishnah missachtet und bewusst nicht eingehalten. Andererseits, das müssen wir auch zur Kenntnis nehmen, würdigte Jesus den hohen Standard der Gerechtigkeit, der durch die Pharisäer und Schriftgelehrten vertreten wurde. Also es ist nicht so schwarz-weiß, wie man das so oft so vereinfachend sagt. Schauen wir das zu Matthäus 5, Vers 20. Da sagt Jesus, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Es geht um eine höhere Gerechtigkeit. Es geht um eine bessere Gerechtigkeit als die hohe Gerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten, die ja schon hoch war. Und diese höhere Gerechtigkeit kann man nicht erarbeiten, die kann man nur verliehen bekommen, von oben. Und wenn wir die nicht bekommen, werden wir keinesfalls in das Reich Gottes kommen. Es gibt also eine Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer, die übertroffen werden kann. Das heißt, aber es ist schon eine Gerechtigkeit da. Und dann, nächste ist Matthäus 23, wo Jesus sich auch etwas positiver über die Pharisäer äußert. Da heißt das: Dann redete Jesus zu den Volksmengen und zu seinen Jüngern und sprach: Auf Moses Lehrstuhl haben sich die Schriftgelehrten und die Pharisäer gesetzt. Alles nun, was sie euch sagen, tut und haltet. Aber handelt nicht nach ihren Werken, denn sie sagen es und tun es nicht. Also nach Jesu Worten ist es grundsätzlich richtig, was die Pharisäer und Schriftgelehrten lehrten. Aber ihr Problem war, dass sie sich an ihre eigene Lehre nicht hielten. Das geht dann noch weiter, von ausführlich dann erklärt. Vers 4 heißt es dann: Sie binden aber schwere und schwer zu tragende Lasten zusammen und legen sie auf die Schulter von Menschen. Sie selbst aber wollen sie nicht mit ihrem Finger bewegen. Durch viele Ausführungsbestimmungen, die auch heute noch, gibt es immer noch Bestrebungen, Ausführungsbestimmungen zu machen. Der Talmud ist ja noch nicht fertig. Es gibt ja heute noch weitere Präzisionen, ja, wie man was nur einhalten kann. Zum Beispiel jetzt, wir haben Elektrizität. Wie geht man mit Strom um? Darf man nicht einschalten am Schabbat und so weiter. Das sind Sachen, die im Talmud gar nicht geregelt sind. Die werden jetzt durch neue Gesetze geregelt. Durch die vielen Ausführungsbestimmungen erschweren sie die Einhaltung des Gesetzes, des Wortlautes, des von Gott gegebenen Gesetzes. Und das ist ein Riesenproblem. Wenn sie das nicht tun würden, würden sie vielleicht den Messias erkennen. Und Paulus schreibt das in Römer 10, in den Versen 1 bis 3. Römer 10, 1 bis 3. Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für sie ist, zu Gott ist, dass sie gerettet werden. Ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht mit rechter Erkenntnis. Denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigene aufzurichten trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Sie waren eifrige, gut meinende Leute, gute Meinung, gute Absicht, wollten sie wirklich mit ganzem Herzen Gott Ehre geben und keine Kompromisse machen und machten darum das Gesetz noch schärfer, aber dadurch richteten sie eine eigene Gerechtigkeit auf und verhinderten, dass sie durch Glauben gerecht werden konnte. Das ist bis heute das Problem von Israel. Ich lese gerade ein sehr interessantes Buch von einem Elias Havemann, der Sohn von Wolf Biermann, einer der Havemann-Töchter, einer von den vielen Söhnen, die er hat, der jetzt seinen Weg beschreibt. Das Buch lautet: Wie wird man Jude? Oder warum soll man Jude werden? Wie werde ich Jude? Und warum? Ja? Sehr, sehr ausführliche Beschreibung seines Weges, Jude zu werden von einem Atheisten. Jetzt ist er orthodoxer Jude in Jerusalem. Sehr lesenswert, das Buch. Das ist sehr, sehr interessant. Hilft sehr beim Verständnis des heutigen aktuellen Judentums. Und auch, wie er sich bemüht, die ganzen Regeln, die da sind, zu beachten und denen zu folgen. Und wie er eigentlich den Messias dadurch nicht mehr erkennen kann. So war die Situation damals durch die Beachtung der Mishnah und durch diese Kommentare. Ab und zu mal am Büchertisch drauf taucht ein Jude auf und bittet darum, dass man ihm die Zigarette anzündet, weil er das nicht machen darf am Schabbat. Und der sagt mir immer wieder: Ach, ich lese so ungern das Gesetz, es ist so schrecklich, ich bin doch so ein schlechter Mensch, wird Gott jemals mir gnädig sein? Ich habe gesagt: Dann lies doch mal das Gesetz. Dann lies doch mal nur das Gesetz und nicht irgendwelche Kommentare dazu. Dann wirst du selbst Jesus kennenlernen und selbst erkennen, wie Gott gnädig und gerecht ist. Gut, kommen wir zu den einflussreichen Strömungen zur Zeit des Paulus, die da waren, die einflussreichen theologischen Strömungen. Auch da ist nicht alles so eindeutig. Saulus war ein Pharisäer. Er lernte bei dem berühmten Rabbiner Gamaliel, dem Ersten. Er erwähnt das in Apostelgeschichte 22, Vers 3 vor dem König Agrippa. Gamaliel war der Enkel des berühmten Rabbiners Hillel und führte dessen rabbinische Schule fort. Gegenüber den Jüngern Jesu vertrat er eine sehr moderate Position. Wir sehen es in Apostelgeschichte 5, 34 bis 39. Er war nicht unbedingt für eine massive, starke Verfolgung. Die Auffassung Jesu, dass der Schabbat für den Menschen und nicht der Mensch für den Schabbat gemacht wurde, was Jesus zum Beispiel unter anderem auch in Markus 2, 27 sagt, war auch Ansicht dieser Schule. Jesus war in dieser Ansicht also nicht alleine in der damaligen Zeit. Es gab also zur Zeit Jesu und zur Zeit von Paulus folgende einflussreiche Richtung. Zuerst einmal die Pharisäer. Sie entstanden in der Zeit der Makkabäerkriege und betonten sehr stark die Einhaltung des Gesetzes. Manchmal sage ich etwas missverständlich für manche, weil sie die Hintergründe nicht kennen, dass die Pharisäer das Beste sind, was Israel vorbringen konnte. Immerhin haben die Pharisäer dafür gesorgt, durch diese strengen Gesetze und die strengen Regelungen, die sie haben, dass Israel seit der Befreiung von den Griechen unter den Makkabäern keinen anderen Gott mehr verehrt haben. Sie haben das Gesetz gehalten, sie haben den Tempeldienst reingehalten und sie haben damit dazu beigetragen, dass die Zeit, in der der Messias kommen konnte, vorbereitet war. Und nicht alles, was sie auch gelehrt haben, wenn man die alten Schriften mal sieht, ist so falsch. Das kann man nicht sagen. Das ist also wirklich viele interessante Gedanken, die man beachten sollte. Und es gab natürlich bei den Pharisäern unterschiedliche Strömungen. Da gab es zwei Strömungen, die größten, bedeutendsten, die konkurriert haben gegeneinander. Das war die Schule des Hillel. Nächstenliebe und Gewaltlosigkeit wurde hier gelehrt. Und seine Ethik ist bis heute Bestandteil wesentlicher Bedeutung. Man sieht ein Relief am Staatswappen Israels, den sieht man am Leuchter unten drin, ist ein Relief. Da lehrt er einen Mann, der auf einem Bein steht, der also auf einem Bein stehend das Gesetz erklärt haben wollte. Er sagt unter anderem, die goldene Regel, was dir nicht lieb ist, das tu auch deinem Nächsten nicht. Das ist die ganze Tora und alles andere ist nur die Erläuterung, geh und lerne sie. Zitat aus dem babylonischen Talmud. Eine etwas moderate Richtung, die den Menschen nicht als Sklaven des Gesetzes unbedingt gesehen hat, aber schon doch in vieler Hinsicht klar war. Dann gab es die andere Schule, die Schule des Shammai Hafakin, vertreten durch eine sehr starke, strenge Auslegung des Gesetzes und eine sehr strenge Erklärung, was nun wie einzuhalten ist. Und Jesus stimmte mit dieser Gruppe überein, was die Ehescheidungsfragen angeht. Ja. Die hatten eine sehr starke Position, dass man nur eine Frau heiraten darf und sich nicht scheiden lassen darf. Das war auch die Position, die Jesus mit ihnen teilte. Das waren also die Hauptströmung der Pharisäer. Es gab noch andere Strömungen. Dann gab es die andere Strömung, die Sadduzäer. Die Sadduzäer war eine Priesteraristokratie überwiegend. Das waren die meisten gehören zu Priestern, während die Pharisäer noch heute im orthodoxen Judentum irgendwie weiterleben, gibt es die Sadduzäer so nicht mehr. Die sind nach der Zerstörung Jerusalems, haben sie sich aufgelöst. Viele bedeutende Priester gehörten zu dieser Gruppe. Sie leugneten Gottes Eingreifen im Leben der Menschen und glaubten nicht an die Existenz von Engeln oder Auferstehung der Toten, wie es im Lukas 20 und in Apostelgeschichte 23 auch beschrieben steht. Ihre Position war, sie waren in vieler Hinsicht sehr liberal, in manchen Dingen allerdings wieder strenger als die anderen. Ja, es ist eine andere Strömung, die wir in der Bibel nicht finden, das sind die Essener. Diese Gruppe wird in der Bibel nicht erwähnt, obwohl wir dieser Gruppe zu verdanken haben, dass in den Höhlen, in denen sie ihre verbrauchten Schriftrollen versteckt haben, ihr müsst wissen, in der jüdischen Tradition schmeißt man eine Bibel nicht weg. In meinem Keller sind noch alle Bibeln, die ich jemals in meinem Leben gelesen habe. Ich habe nicht eine einzige weggeschmissen. Vielleicht werde ich mich irgendwann mal entscheiden, sie in eine Metallkiste zu packen und dann zu beerdigen. Das ist so die jüdische Art. Und da kann man nach 2000 Jahren für eine Ausgrabung, wir finden hier alte Schriften. Und dann fängt man an, Luther zu vergleichen. Ist Luther heute noch so wie damals, viel später in 2000 Jahren, nicht? Diese alte Schrift wollen sie der Friedhof von Schriftrollen. Wenn ein Teil abgeplatzt ist, dann muss man neu schreiben. Und dann wird der andere Rest nicht verbrannt, sondern einfach nur irgendwo in der Ecke geworfen, in der Synagoge. Da gibt es so einen Lagerraum meistens. Und irgendwann, wenn der Lagerraum voll wird, dann packt man das zusammen und packt es in ein Grab. Das haben die Essener gemacht mit den Schriften in der Höhle im Qumran. Den historischen Quellen zufolge handelt es sich bei dieser Gruppe um eine sehr streng das Gesetz und die Mischna beachtende Gruppe. Sie waren so damit beschäftigt, sich so heilig und abgeschlossen von der Welt zu verhalten und in ihre religiösen Bemühungen besser zu werden, dass sie Jesus wahrscheinlich überhaupt gar nicht wahrgenommen haben. Der ging an ihnen völlig vorbei. Und Paulus gehörte also zu den Pharisäern der Schule des Hillel, weil Gamaliel sein Lehrer war. Und damit gab es menschlich gesehen eine gewisse Hoffnung für ihn. Ne? War nicht so ganz vor Bord. Wie wir auch später in seinen Briefen sehen werden. Jetzt kommen wir zu Paulus oder Saulus, wo Saulus jetzt zum ersten Mal auftritt. Wir schlagen auf Apostelgeschichte 7. Die Verse 54 bis 57. Stephanus ist ja ein gewählter Diakon gewesen und er ist dann beschuldigt worden, dass er gegen das Gesetz predigt und gegen Mose, die Propheten und gegen den Tempel und die Gebräuche zerstören, oder Jesus gekommen sei, die Gebräuche in Jerusalem, die jüdischen Traditionen zu zerstören. Und wegen dieser Anklage musste er sich vom hohen Priester verteidigen. Eine sehr bemerkenswerte Rede, die man dann zu Hause mal nachlesen kann in Apostelgeschichte 7. Am Ende dieses Kapitels haben sie die Rede gehört und als sie dies hörten, wurden ihre Herzen durchbohrt und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Da er aber voll Heiligen Geistes war und fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen und er sprach, siehe, ich sehe den Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Sie schrien auch mit lauter Stimme, hielten ihre Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn aus der Stadt hinaus stießen, steinigten sie ihn und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes namens Saulus. Und sie steinigten Stephanus, der betete und sprach, Herr, nimm meinen Geist auf. Hier wird Saulus zum ersten Mal erwähnt, der in der Gemeinde von Jerusalem gewählte Diakon wurde unter falscher Anklage gestellt. Er sollte gegen Gesetz und Tempeldienst gesprochen haben und nach dem Hohen Rat hat sich gerechtfertigt. Seine Rechtfertigung wies er darauf hin, dass in der gesamten Geschichte Israels die Propheten verfolgt und getötet wurden. Und das ist sehr bemerkenswert. Er hat es darauf hingewiesen und sehr massiv auch angesprochen. Und eigentlich hatte er recht, aber diese Worte durchbohrten, wie wir hier sehen, das Herz der Zuhörer. Die Mitglieder des Hohen Rates wurden sehr wütend. In dem Augenblick sah Stephanus den offenen Himmel und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Er berichtete, was er sah, und das war schließlich ein Todesurteil. Es konnte nicht sein, dass Jesus zur Rechten Gottes steht. Nebenbei, ein kleiner Exkurs, warum stand Jesus zur Rechten Gottes? Warum saß er nicht? Es gibt die Meinung, dass Jesus für Stephanus aufstand, um seine Bereitschaft für ihn zu sterben zu ehren. Jesus stand meiner Meinung nach aus einem ganz anderen Grund auf. Oder stand aus einem ganz anderen Grund. Er hatte sich noch gar nicht gesetzt. Es war noch messianische Zeit. Er stand, weil er bereit war, zur Erde zurückzukommen, wenn sein Reich mit Israel aufzubauen, würde das Volk ihn rufen und ihn als Messias annehmen, wie es in Matthäus 23, Vers 39 heißt. Würden sie ihn rufen. Er war bereit zu kommen. Diese Bereitschaft war da, bis der Tempel in Jerusalem zerstört war. Eine lange Zeit, wo Gott Israel die Chance gegeben hat, den Messias zu erkennen. Und viele haben ihn erkannt bei der ersten Pfingstpredigt schon. Die Gemeinde Jesu, die erste Gemeinde in Jerusalem war eine Megachurch. Das war nicht so ein kleiner Haufen wie wir. Die hatten schon mehrere tausend Leute. Und ich vermute auch, dass der Grund, warum es heute so wenig Juden noch in der Welt gibt, ist, dass die meisten auf dem Weg bis heute Christen geworden sind, weil sie den Messias erkannt haben. 25% der römischen Bevölkerung waren damals Israeliten. Ein Großteil des alten Restreiches der Meder und Perser und des Babylonischen Reiches, wo auch viele Juden wohnten, die bis nach Indien verstreut waren, viele wurden Christen, weil sie das Evangelium gehört haben. Und die übrig gebliebenen haben eben den Messias abgelehnt. Und deswegen, Jesus hat ihnen lange Zeit gegeben und wartete, dass sie ihn rufen, dass er als Messias kommen könnte, wiederkommen könnte und das Reich aufbauen könnte. Lesen wir weiter, Apostelgeschichte 58, 7,58 bis 8,1. Und sie steinigten, ja, und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen des jungen Mannes mit Namen Saulus, und sie steinigten Stephanus, und er betete und sprach: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf, und niederkniet, lief er mit lauter Stimme: Herr, rechne ihnen die Sünde nicht zu. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Saulus willigte in seine Tötung mit ein. Er war also vollständig mit der Steinigung des Stephanus einverstanden und stimmte mit der Entscheidung des Rates überein, Stephanus wegen Gotteslästerung zu töten, hinzurichten. Und darauf wurde er selbst ein eifriger Verfolger der an den Messias glaubenden Juden sein. Kommen wir zur Apostelgeschichte 9, die Verse 1 bis 2. Jetzt sehen wir die ersten Stationen im Leben des Paulus, auf die ich dann beim nächsten Mal noch kurz eingehen werde, aber heute mal ganz grob erst einmal nur da einiges sehen. Paulus aber schnaubte immer noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn und ging zu den hohen Priestern und erbat sich von ihm Papiere nach Damaskus an die Synagogen, damit, wenn er einige, die des Weges wären, fände, Männer wie auch Frauen, sie gebunden nach Jerusalem führe. Paulus war ganz aufgebracht darüber, dass es Leute in seinem Land gab, die Jesus und sein Volk gab, die Jesus als Messias hielten und ihn nachfolgten. Er wurde ein Jäger der an Jesus Gläubigen. Und dann weiter. Als er hinzog, geschah es, dass er sich Damaskus näherte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Wer bist du, Herr? Er aber sagte: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch steh auf und geh in die Stadt, und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm des Weges zogen, standen sprachlos, da sie wohl die Stimme hörten, aber niemanden sahen. Paulus aber richtete, erstmal bis dahin. Wie gesagt, ein eifriger, ich möchte nicht sagen durchgeknallter, aber eifriger, sehr engagierter Pharisäer, der jetzt seine Landsleute, die an Jesus glauben, seine Volksgenossen, die an Jesus glauben, davon abhalten will und deswegen nach Jerusalem geht, ausgerissen mit Papieren. Das war eine Geheimdienstoperation, und dann viele Leute versetzen wollte auf den Weg nach Damaskus, intervenierte Jesus persönlich und stoppte Saulus Verfolgungsaktion. Es geschah ein übernatürliches Ereignis. Vom Himmel her fiel blendendes Licht, und Jesus fragte Paulus: Warum verfolgst du mich? Durch diese Offenbarung zeigte Jesus dem Verfolger seiner Gemeinde eine besondere Gnade und Zuwendung. Das ist nicht oft passiert. Infolge dieser Begegnung wurde Saulus vorübergehend blind. War nicht abgelenkt, das ist gut, die Augen zuzumachen ab und zu mal. Kann man nichts anderes sehen. Und kann man darüber nachdenken. Und dann sieht man auch, wie es weitergeht. Verse 8 bis 9. Saulus aber richtete sich von der Erde auf, als seine Augen öffneten, sah er nichts, und sie leiteten ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß und trank nicht. Der eifrige Saulus war nun als Blinder auf Hilfe anderer angewiesen. Der früher geführt hat, musste jetzt geführt werden und wurde nach Damaskus gebracht. Dort wartete er 3 Tage ohne Essen und Trinken und Beten, wie es später heißt. Ein deutliches Zeichen seiner Bereitschaft zur Umkehr. Wobei er noch nicht ganz wusste, wie er umkehren sollte und wohin er umkehren sollte. Denn für ihn brach er erst einmal seine Gedankenwelt zusammen. Ist Jesus doch der Messias? Habe ich mich doch geirrt? Habe ich doch mit großem Eifer was Falsches gemacht? Jedenfalls war es eine Zeit zum Nachdenken. Nach diesen 3 Tagen beauftragte Jesus seinen in Damaskus wohnenden Jünger Hananias, Saulus aufzusuchen, ihm die Hände aufzulegen und damit seine Wartezeit zu beenden. Das sehen wir in Versen 10 bis 18, die ich jetzt lesen werde. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Er aber sprach: Siehe, bin ich, Herr. Und der Herr sprach zu ihm in einer Erscheinung: Hananias. Er aber sprach: Siehe, hier bin ich, Herr. Der Herr aber sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Straße, welche die Gerade genannt wird, und frage im Haus des Judas nach dem Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet. Und er hat im Gesicht einen Mann mit Namen Hananias gesehen, der hereinkam und die Hände auflegte, damit er wieder sehend werde. Hananias antwortete: Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, der viel Böses, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem getan hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle zu binden, die seinen Namen anrufen. Der Herr aber sprach zu ihm: Geh hin, denn dieser wird mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als auch Könige. Denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Hananias aber ging hin, kam in das Haus und legte seine Hand auf und sprach: Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du kamst, damit du wiedersehend und mit Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es wie Schuppen vor seinen Augen und er wurde sehend und ließ sich taufen. Wie gesagt, Hananias hatte große Bedenken, besprach diese Bedenken sofort mit Jesus. Das ist sehr wichtig, dass wir unsere Bedenken mit Jesus besprechen. Jesus ermutigte ihn, im Traum zu Saulus zu gehen und begründete seine Aufgabe damit, was in Vers 15 bis 16 steht: Dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl von Nationen als auch Könige und Söhne Israels. Damit war der Weg von Paulus vorgezeichnet. Jetzt geht's weiter. Ganz kurz, also ich habe ein bisschen was zu machen, aber wir können jetzt einiges auch kürzen. Die Umkehr von Paulus war radikal. In seinen Briefen und im weiteren Verlauf der Apostelgeschichte kann man das nachlesen. Es gibt jedoch einen Unterschied zur Umkehr von Saulus, zur Umkehr eines Menschen, der keinen jüdischen Hintergrund hat. In Apostelgeschichte 9, 19 bis 22, da lesen wir, dass er von dem Augenblick an, noch in der gleichen Woche, wo er errettet wurde, in der Woche nach seiner Errettung, ging Paulus gewohnheitsmäßig in der Synagoge und sicher war es dort so, er war Lehrer des großen Gamaliel, er wurde gebeten, den Wochenabschnitt der Tora oder die Propheten zu lesen und selbstverständlich sollte er in der Synagoge lehren. Und Saulus nutzte die Gelegenheit und predigte in den Synagogen von Damaskus über Jesus als den Sohn Gottes. Eine Woche nach seiner Bekehrung. Und dann geht es noch weiter. Da sehen wir in den Versen 22, am Vers 22 sehen wir das, ich lese es aus zeitlichen Gründen nicht. Saulus verstand immer mehr von Gottes Wort, das er sehr gut gekannt hat. Er ging daher über in den Synagogen zu beweisen, dass Jesus der Messias ist. Also von einem Verfolger zu einem, der genau das Gegenteil macht, nämlich beweist, dass Jesus der Messias ist. Das war so stark und überzeugend, dass sowohl Juden, die Jesus ablehnten, als auch an Jesus glaubende Juden ziemlich verwirrt waren. Was war der Grund für einen schnellen Wandel? Nun, im 5. Mose 6, 4 bis 7 steht geschrieben, im Höre Israel, du sollst das Wort Tag und Nacht betrachten. Wenn du morgens aufstehst, denk über sein Wort nach. Wenn du abends dich niederlegst, denk über dein Wort nach, über sein Wort nach, über Gottes Wort nach, über das Gesetz nach. Wenn du über einen Tag gehst, denke über das Gesetz nach. Das ist eine sehr starke Sache. War Paulus ja ein Mensch wie wir? Im Prinzip ja, aber er unterschied sich von den meisten von uns dadurch durch die Tatsache, dass er von klein auf das Gesetz kannte und die Propheten studierte. Er kannte Gottes Wort sehr genau. Er forschte in der Schrift und Gottes Wort war Bestandteil seines täglichen Lebens. Er lebte mit Gottes Wort. Dadurch konnte er Jesus als den Messias erkennen. In Johannes 5, Vers 39 sagt Jesus, dass er erkennbar ist für die, die ihn in den Schriften suchen. Die Schriftgelehrten und Propheten und Pharisäer konnten ihn immer erkennen, wer er war. Dass er derjenige sei, der direkt von Gott gekommen sei. Er war der Prophet, von dem Mose geschrieben hatte. Von dem den Gott Mose für Israel verheißen hatte. Und ich möchte euch dazu nochmal eine Stelle aufschlagen. 5. Mose 18, 15 bis 18. Da heißt es: Einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte zu deinen Brüdern erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. nach allem, was du vom Herrn, deinem Gott, am Horeb erbeten hast, am Tag der Versammlung, da du sagtest, ich möchte die Stimme des Herrn, meines Gottes, nicht länger hören, und dieses große Feuer möchte ich nicht sehen, damit ich nicht sterbe, da sprach der Herr zu mir, ihr habt recht getan mit dem, was ich geredet habe, einen Propheten wie mich will ich aus ihnen, aus der Mitte ihrer Brüder entstehen lassen. Ich will meine Worte in seinen Mund legen, und er wird zu ihnen alles reden, was ich ihm befehlen werde. Und es wird geschehen, der Mann, der nicht auf meine Worte hört, die er in meinem Namen reden wird, von dem werde ich Rechenschaft fordern. Hatte der Pharisäer und Schriftgelehrte Saulus Jesus als Messias erkannt? Und er ist dieser Prophet. Und er hätte ihn nicht konsequent gefolgt, hätte das schwerste Konsequenzen für sein Leben gehabt, das wusste Paulus. Warum war Paulus aber ein Verfolger? Auch das müssen wir verstehen. Man ist schnell mit Kritik und Urteilen. Wir müssen verstehen, was da steht. Jetzt im gleichen Punkt des Gesetzes steht geschrieben, ich verkürze das mal ganz kurz, wenn jemand behauptet, ein Prophet zu sein und im Namen anderer Götter redet oder Dinge vorhersagt, die nicht eintreffen, dann soll dieser Prophet verfolgt und gesteinigt werden. Also ganz klar, ist jetzt Jesus Christus ist die Person, an der sich das Leben von Paulus entscheidet. Entweder ist er der Messias und der Prophet, oder aber er ist es nicht. Und was ist die Folge, wenn er es nicht ist? Ich kann Paulus sehr gut nachvollziehen, sehr gut nachvollziehen, warum er hier anfangs die Gemeinde verfolgt hat. Wisst ihr, als ich das Gesetz und die Propheten gelesen habe und danach hat mir ein Jahr später ungefähr ein Lehrer erklärt, dass Jesus der Messias ist. Wir haben dann die Propheten durchstudiert und ich habe dann bin etwas gestolpert über Jesu Aussagen über sich selbst. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Oder seine Aussagen, seine massiven Aussagen, die belegen seine Absolutheit. Ja, gab es für mich nicht die Phase, jetzt muss ich mich sofort entscheiden. Nee, ich brauchte Zeit, ich musste nachdenken. Denn entweder war dieser Jesus wirklich der, der behauptete zu sein. Dann kann ich nur mit allen Fasern meines Lebens ihm folgen. Oder er war es nicht. Da muss ich alles tun, um ihn bekämpfen. Es gibt da kein Entweder-Oder. Der christliche Glaube ist keine Religion, die man einfach so mal tolerieren lassen kann, wie Buddhismus oder andere Religionen, ja, die so existieren, wo man so verschiedene Vielseitigkeit haben kann. Entweder ist Jesus Christus der Sohn Gottes, dann gehört mein ganzes Leben ihm. Das war Paulus klar. Oder aber ist es nicht. Ja, da muss ich ihn bekämpfen. Es gab für mich also nur zwei Alternativen damals, in der damaligen Zeit, entweder werde ich Kommunist oder ich werde Christ. Wie konnte Paulus den Messias erkennen? Er war in den Schriften verständig und kannte die Schriften fast auswendig. Ihr lieben Geschwister, manche Nicht-Christen kennen die Bibel besser als wir. Oder als einige von euch, weiß es nicht. Wenn wir nicht die Bibel wirklich immer wieder studieren, werden wir nicht verstehen. Letzte Woche habe ich mal Hebräerbrief bis 1. Petrusbrief durchgelesen, Jakobusbrief war da mit dabei, und habe festgestellt, wenn man das mal in einem Stück durchliest, ja, da kommt man zu ganz interessanten neuen Erkenntnissen, weil man die Zusammenhänge anders erkennt. Und ich habe das für die chinesischen Bibelkreise mal so als Empfehlung mal jetzt mal so ausgearbeitet. Bevor ihr ein neues Buch im chinesischen Bibelkreis studiert, lest das gesamte Buch erstmal im Gesamten. Und dann verschafft euch einen kleinen Überblick und dann geht in die Tiefe. Sonst bleibt man im Einzelnen hängen und versteht Zusammenhänge nicht. Und Paulus ist so gelehrt worden, alles zu lesen und konnte darum von einem Verfolger zum Verteidiger des Messias werden. Das waren die ersten Anmerkungen zu Paulus. Wie waren jetzt die ersten Jahre des Saulus in der Nachfolge Jesu? Dazu einige überraschende Informationen nächstes Mal. Beten wir. Himmlischer Vater, dein Sohn Jesus Christus ist der absolute Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu dir außer durch ihn. Und ich danke dafür, dass du durch dein Wort das immer klar machst, dass du einen absoluten Anspruch hast auf unser Leben und dass es entweder nur eine Wahrheit gibt oder eine Lüge und wir uns entscheiden müssen, dir ganz konsequent zu folgen, wie Paulus es tat. Ich danke dafür, dass wir aus deinem Wort verstehen können, auch diese verschiedenen Konflikte, die unter den Israeliten damals stattgefunden haben und die in der Lehre Jesu dann letztlich auch zu Missverständnissen führten bei den Pharisäern und Schriftgelehrten, dass sie nicht verstanden haben oder nicht verstehen wollten, was er sagte. Du bist der alleinige wahre Gott und niemand kann an dir vorbei. Und ich danke dir, dass wir am Leben von Paulus sehen können, wie du gnädig bist, wie du diesen Verfolger durch dein Wort und durch deine eigene Erscheinung überführt hast, dass er sehr schnell verstehen konnte, wer du bist und sehr schnell beweisen konnte, dass du der Messias bist. Ich danke dir, dass wir dich kennen dürfen und dass wir heute eine etwas leichtere Zeit haben und dass wir in Ruhe dein Wort studieren können, um von deinem Wort zu lernen, wie du bist, wer du bist und wie groß deine Gnade und deine Liebe zu uns ist. Amen.